präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausee.ch.
Der heutige Doppelpunkt ist eine Hommage an Günther Netzer, der gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Aus diesem Anlass jetzt Wiederholung von einer Sendung, die ich am 20. März 2011 mit ihm gemacht habe. Am Mikrofon im Verlauf von dieser Stunde der Roger Schawinski.
Natürlich unglaublich viele grosse, erschütternde Ereignisse dem Welt passiert sind. Libyen, Japan, reden wir jetzt über Fußball. Auch Fußball findet statt und eben am nächsten Wochenende Spiel Schweiz gegen Bulgarien. Wer kann da besser darüber reden als der Günther? Es freut mich, dass du bei uns im Studio bist, Günther.
Gerne.
Günther, wer bist du?
Wer bin ich? Ich bin 66 Jahre alt, habe mein Leben eigentlich überwiegend mit Fußball verbracht. Mein Kapital ist mein Wissen um den Fußball. Daraus sind verschiedene Karrieren resultiert.
Und was bist du für ein Typ? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Völlig normal.
Was heißt völlig normal? Das heißt
wie der normale Mensch nix. Auf der Straße.
Ja, das heißt gar nichts. Aber wenn man eine außergewöhnliche Karriere hatte, mit 20 oder 22 mit Ferrari unterwegs war, bei Real Madrid gespielt hat, ist das nicht ganz normal?
Ja, das mag so erscheinen, aber ich finde mich ziemlich normal, obwohl ich für meine Umwelt wahrscheinlich nicht normal war. Aber das gehört zu mir, verrückt zu sein. Ich mag Menschen, die verrückt sind.
Und okay, bist du jetzt eher mehr verrückt als früher oder weniger?
Das Alter hinterlässt seine Spur und selbstverständlich.
In welcher Richtung?
Dass ich Familienvater geworden bin, dass ich eine wunderbare Tochter habe. Und
eine wunderbare Frau?
Wunderbare Frau, kann man nicht anders sagen, ja, die mich fordert bis aufs Äußerste.
Ehrlich, brauchst du das?
Das brauche ich, ja.
Und das heißt, sie fordert dich, wie geht das?
Naja, sie ist nie zufrieden mit mir, Gott sei Dank.
Ja?
Welche Frau ist denn schon für ihr Mann?
Meine Frau, wenn ich ein Problem habe, ich sage, ich habe mit irgendjemandem ein Problem, dann übernimmt sie meistens ein bisschen die Position des anderen und dann sagt sie, du musst doch auch verstehen das. Und das nervt mich total, aber offenbar, ich brauche das. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, sie kennt dich so gut, das würde ich an der Stelle deiner Frau auftun.
Aber ist deine Frau ähnlich?
Nein, sie unterstützt mich schon sehr und ich bin logisch, ich bin absolut logisch und kann ihr auch viele Dinge klar machen. Aber der frauliche Instinkt spielt natürlich auch ihren Streich und dann komme ich nicht mit.
Aber wenn du neue Leute kennenlernst, hast du das Gefühl, sie kann die besser lesen, wie sie wirklich sind als du selbst?
Der frauliche Instinkt ist unschlagbar. Die Frauen können das viel besser als wir. Aber mein Leben, was seit 40 Jahren sich in der Öffentlichkeit abgespielt hat, das erfordert eine gehörige Portion Menschenkenntnis, die mich vor vielem bewahrt hat. Und da bin ich schon ziemlich gut.
Und da gab es nie einen Skandal um Günther Netzer. Ein privater Skandal von Günther Netzer, den findet man nirgends.
Das ist schön. In meiner Anfangszeit gab es sicherlich.
Ja, das war ein
Jugendsinn.
Ja, genau. Aber seit du verheiratet bist?
Nein, natürlich nicht. Das ist für mich ein Wendepunkt in meinem Leben gewesen, dass ich in die Schweiz gekommen bin und mein anderes Leben verlassen habe und hier auf eine Art seriös geworden bin.
Oh ja, auf eine Art und Weise. Hier und da hast du noch Wehmut an die wilden Tage in Mönchengladbach, in Düsseldorf oder überhaupt im Rheinland oder Madrid, kann man sich das alles nur vorstellen. Die feurigen Spanierinnen und der blonde Deutsche.
Wehmut nicht, das habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe die Zeit so erlebt, durchlebt und erlebt, wie sie war, habe das unheimlich genossen, habe das auch bewusst getan, aber mir hat nie etwas leid getan, was ich getan habe. Ich habe mich manchmal über mich selbst geschämt, was ich getan habe, aber das gehört einfach dazu.
Bist du ein fleißiger Mensch?
Ich bin am liebsten faul.
Eben, weil du warst schon als Fußballer vom aller eher faul.
Vielen Dank, ja, sehr freundlich.
Sehr begabt, aber die langen Gänge und die langen 40 Meter Läufe, die haben die anderen gemacht.
Ja, ja, ich habe immer einen Sinn für das Wesentliche gehabt.
Ja.
Und ich habe mich mit dem Herbert Wimmer, der ja nun der Bedauernswerte war, habe ich mich zusammengetan und habe gesagt, du pass auf, du kannst Dinge, die kann ich nicht, du kannst viel besser laufen als ich. Ich beschränke mich aufs Denken und so haben wir eine Symbiose geschafft, die der Mannschaft gedient hat.
Du bist seit sehr vielen Jahren in Zürich ansässig. Gibt es da einen anderen Grund als die tieferen Steuern?
Oh, das ist schön, dass du das ansprichst. Tieferen Steuern. Da werde ich auch in Deutschland immer mit konfrontiert.
Ja,
ja klar, da wohnst du ja in der Schweiz wegen tieferen Steuern.
Alle beneiden dich natürlich drum, ist ja klar.
Mich muss man nicht beneiden, weil ich wohne in der Stadt Zürich und kriege jedes Jahr einen Dankesbrief vom Stadtpräsidenten.
Das heißt, du bist also einer der 100 besten Steuerzahler der Stadt Zürich. Gratulation.
Mit 43%, ja. Das kann man hier auch in der Schweiz anders haben, aber ich habe nie meine Lebensqualität geopfert, den Steuern zuliebe und deswegen bin ich begeisterter Stadt Zürcher und zahle auch so viel.
Was hat Zürich denn zu bieten, was München nicht offerieren kann oder Hamburg? Oder vielleicht irgendeine Stadt im Rheinland?
Ja, obwohl ich immer diesen Ruf des Wilden hatte, ich hatte ja auch ein Playboy-Image, weiß ich, dass das ja nie gestimmt hat. Ich weiß, wie ich bin und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne in die Schweiz gekommen. Ich wusste nach dem Jahr von Grasshoppers, wo ich ja gespielt habe, wusste ich, dass ich wieder zurückkomme.
Mhm.
Weil die Schweiz, ich glaube, es ist aus Amerika vielleicht, ist das einzige Land, das relativ prominenten Menschen eine Anonymität gibt, wie man sie überall anders nicht kriegt, wenn man es dann will.
Eben, und ein Günther Netzer und eine Tina Turner können davon profitieren. Aber du bist dann natürlich häufig in Deutschland, kommst dann aber gerne wieder zurück in die Schweiz. Unter anderem auch, weil die Firma, für die du arbeitest, Infront, die Firma wurde, glaube ich, mal gegründet oder mindestens war im Besitz von Robert Louis Dreyfus, die ist auch hier ansässig. Ist das einer der Gründe auch?
Ja, selbstverständlich. Infront resultiert ja aus einer Firma in der in Kreuzlingen, CWL hieß die. Das war der Papst, der die Bandenwerbung erfunden hat.
Cäsar
Velu, die Initialen von dem Mann, der mein Chef war und mein Freund. Daraus resultierte das. Dann wurde es eine Kirchfirma und dann ging dieses insolvent und dann haben Robert Louis Dreyfus und die Jakobsgruppe vor allen Dingen haben diese Anteile übernommen und haben uns zu dieser Firma gemacht.
Sportrechte verkaufen ist ja sehr lukrativ, es geht mittlerweile um Milliardenbeträge, aber macht es auch Spaß? Weil ich habe dich ja mal erlebt, dass ich da in München Sat.1 vertreten hatte, du kamst da rein und hast da die Champions League angeboten. Das war ein sehr ordentliches, sehr zivilisiertes Gespräch, aber ich wusste dann nicht, ob du das nur als Pflichttermin empfunden hast oder ob dir das wirklich auch Spaß bereitet.
Wahrscheinlich, weil du da gesessen bist, war es ein Pflichttermin. Hat es mir nicht so viel Spaß gemacht.
Okay, danke.
Nein, ja. Selbstverständlich, du zahlst aus und kriegst auch zurück von mir.
Ja.
Aber schön. Es ist so, dass ich habe mein ganzes Leben nur immer das gemacht, was mir Spaß macht. Ich kann das gar nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals einen Job gehabt habe, wo ich nicht hundertprozentig dabei war. Und auch in diesen Jobs gibt es natürlich Dinge, die einem Spaß machen, mehr oder weniger Spaß machen und welche nicht.
Aber weshalb bist du da viel länger tätig als in der Funktion als Sportkommentator? Zuerst in der Schweiz, eigentlich, glaube ich, eine Entdeckung von Benny Thorn her. Ist das so?
Ja, das ist wirklich
so. Der hat dich entdeckt?
Ja, absolut.
Okay, das ist ja immerhin großartig. Und dann natürlich zur ARD mit Delling. Während 13 Jahren wart ihr das 1 A-Team im deutschen Sportfernsehen in der Kommentierung von Fußballspielen auf nationaler, aber vor allem auf internationaler Ebene. Und das war dann irgendwann zu Ende. Da war der Spaß irgendwie vorbei?
Genau. Ich habe gesagt, ich habe genug geredet. Ich habe alles gesagt.
Aber Fußball wird auch weitergespielt.
Ja, ich kann den Fußball auch nicht neu erfinden. Das heißt, dass sich irgendwann alles im Kreis dreht. Und wie gesagt, ich bin dankbar um diese Zeit, die ich gehabt habe bei der ARD. Die ist optimal verlaufen. 13 Jahre im Fernsehen, was muss ich dir erzählen? Wer kann sich 13 Jahre im Fernsehen halten?
Großartig.
Ja.
Du und Rudi Carrell.
Der war noch besser.
Und Gottschalk.
Also das ist schon wirklich großartig. Aber ich habe das so empfunden, dass ich da raus musste und diese Entscheidung war in jedem Fall richtig.
Ist aber recht. Fußball ist für dich nicht mehr so, was soll ich sagen, lebensnotwendig wie früher. Du unterhältst dich nicht mehr so gerne über Fußball, weil ich möchte gerne noch zwei, drei Worte darüber verlieren.
Also mit dir unterhalte ich mich schon gerne über Fußball, weil du bist nicht ein totaler Freak, der das von 1832 von Elfmeter verschossen und, da, und die, diese Dinge habe ich nicht so gern. Aber du bist mitten da im Leben und sprichst die Probleme an und das mache ich natürlich gern. Ich werde mich nie vom Fußball lösen, das ist nicht meine Absicht und der Fußball ist mein Leben und wie ich vorhin gesagt habe, ich verdanke dem Fußball alles und es ist nach wie vor Spaß dabei.
Gibt es einen Club, den du von dem du sagst, das ist mein Club?
Ja, das sind eigentlich die Clubs, wo ich gespielt habe.
Das sind einige?
Ja, nein.
Oh, Mönchengladbach?
Na, Mönchengladbach sind die Wurzeln. Da bin ich groß geworden und das war wunderschön zu sehen, wie man diese Mannschaft entwickelt hat. Da war ich auch ein wesentlicher Teil mit vielen anderen jungen Leuten. Das war wunderbar. Dann gab es natürlich Real Madrid.
Das war großartig. Der größte Club der Welt bis vor kurzem. Richtig. Heute ist es Barcelona.
Ja, ist richtig. Aber mein Madrid war ein anderes Madrid. Da war der alte Bernabeu noch, der legendäre Präsident. Ja. Ich habe in meinem Leben nie eine größere
Person. Können wir das Handy ausstellen?
Meins ist das, ja?
Ja, ich glaube, es ist nicht meins.
Passiert mir auch.
Ich habe einen anderen Ton drauf.
Passiert mir mit dem Delling auch ab und zu. In der Sendung ist es auch passiert. Bitte um Entschuldigung.
Okay, kein Problem. No problem. Das ist Günther Netzer, so wie er lebt und lebt. Da war Real Madrid und dann kam Grasshopper, oder?
Dann kam Grasshoppers.
Und dann kam nichts mehr. Und auch bei Grasshopper kommt nichts mehr. Aber darüber reden wir später. Machen wir zwischendurch Musik. Du hast Musik ausgewählt. Was ist der nächste Titel?
Hungry Heart, Bruce Springsteen.
Und weshalb?
Ich habe ihn mal gesehen in einem Konzert sehr früh in Hamburg und das war ein bleibendes Erlebnis.
Studio ist der Günther Netzer und im Moment ja ist der deutsche Fußball ein Tollhaus. Sowas hat es, glaube ich, noch gar nie gegeben. Die Trainer, die werden da durch die Luft gewirbelt und irgendwo schlagen sie wieder auf. Vielleicht die erste Frage, weshalb bist du nie Trainer geworden?
Ja, ich habe in meinem Leben immer gewusst, was ich kann, aber ich habe vor allen Dingen gewusst, was ich nicht kann.
Weshalb? Wer kann das und wer kann das nicht? Was braucht es dazu, um ein guter Trainer zu sein?
Braucht man eine größere Besessenheit, als ich sie gehabt habe.
Ist das so?
Ja, völlig richtig.
Du warst Sportmanager, das braucht man da nicht als Manager eines Vereins.
In einer anderen Art und Weise. Ja. Aber Tag für Tag auf dem Fußballplatz zu stehen, mit den Spielern etwas zu entwickeln, sich Tag für Tag zu beschäftigen, das war mir dann doch zu viel Fußball.
Das war dann eben zu viel, Grundlagenarbeit. Du hast da mehr die großen Linien ziehen wollen. Mhm. Und das war nie ein Thema. Hat man dir das auch nie angeboten? angeboten?
Nein, ja doch. Ich sollte mal, als ich in Zürich war, da kam einer, der wollte mir die japanische Nationalmannschaft anlegen.
Okay. Aber Beckenbauer wurde zum Teil auch irgendwann dann mal Trainer. Ich glaube, der ist doch ein bisschen ähnlich gestrickt in diesem Bereich wie du. Er wurde da immerhin, glaube ich, noch Weltmeister.
Ja, richtig. Also der ist viel näher an der Mannschaft dran gewesen. Ja, ganz genau. Also das verstehe ich schon eher, dass der das irgendwann übernommen hat. Aber ich bin da völlig ungeeignet.
Okay, gehen wir in die Aktualität, vor allem Deutsche Bundesliga. Schalke, ein Verein, den du sehr gut kennst natürlich. Schalke steht unter den letzten 8 in Europa als einziger deutscher Club überhaupt noch in einem europäischen Wettbewerb. Und der Trainer ist weg. Was ist denn da passiert? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da abläuft, oder?
Das ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man muss die Historie verfolgen. Magath hat doch in München 2 Meisterschaften und 2 Pokalsiege gewonnen und ist dann auch weg gewesen. Da scheint es Dinge gegeben zu haben, die uns noch nicht bekannt sind.
Du vielleicht. Kennst Magath natürlich. Es heißt, er ist ein Schleifer, der Quälix, der das Gefühl hat, er kann alles, er darf alles. Aber du sagst ja auch in Interviews, dass ich, ein Interview, das ich gerade gelesen habe, ein Trainer im Prinzip, er ist der Chef und er macht die Ansage.
Ja, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen kann es da geben. Der Trainer ist derjenige und das ist der Magath, der für Ordnung, für Disziplin, für Dinge sorgt, die einfach im Fußball unbedingt sein müssen. Das ist sein Handwerk. Der muss da eine Gruppe zusammenstellen und leiten, die letzten Endes in erster Linie durch Ordnung und Disziplin wo Ordnung und Disziplin herrscht. Aber er ist auch sehr extrem.
Ja klar, aber er ist immerhin im Pokalfinale in Deutschland, eben unter den letzten 8, Bayern ist ausgeschieden und so einen Mann zu entlassen, normalerweise sagt man, der muss silberne Löffel gestohlen haben.
Deswegen sage ich, es werden Dinge passiert sein, die ein Zusammenleben vielleicht mit der Mannschaft nicht mehr möglich gemacht haben. Also man hört immer wieder, dass da Teile der Mannschaft zum Austrittsvorsitzenden gegangen sind und gesagt haben, das sei eigentlich unmöglich. Das Wort wurde geprägt, soziale Inkompetenz hat man ihm vorgeworfen.
Aber muss ein Trainer soziale Kompetenz haben?
Er kann nicht unmenschlich.
Unmenschlich nicht.
Das geht nicht.
Aber es gibt ja die Schleifer und es gibt da die Leute, die auf Gruppenfeeling machen. Es gibt ja verschiedene Stils.
Ja. Ich habe nichts gegen Härte, um Gottes Willen. Die finde ich sogar sehr angebracht. Das ist notwendig. Die haben einen besonderen Beruf und das sind exponierte Persönlichkeiten teilweise. Diese Gruppe zusammenzuhalten, da muss man schon Härte praktizieren. Disziplin muss herrschen und man muss Können haben. Und Magath ist für Schalke, ist ja ziemlich erfolgreich gewesen. Aber wie gesagt, wir stecken nicht drin, was
passiert. Und jetzt ist er bereits bei Wolfsburg wieder, wo er ja ganz überraschend Meister wurde. Wolfsburg, der Club von Diego Benaglio, unserem Nationaltrainer, der leider jetzt verletzt ist. Das ist ja unglaublich, wie das geht. Also unglaublich, wie schnell da der Kammer, ist er da zur Tür raus, ist er da wieder reingelaufen am anderen Ort. Kann das gut gehen?
Durchaus kann das gut gehen. Die Geschwindigkeit ist auch atemberaubend. Das empfinde ich auch so. Hier, glaube ich, ist für Wolfsburg ein Fall eingetreten, wo sie einfach zugreifen mussten. Das ist so. Sie kennen ihn ganz genau. Sie wissen, wie er arbeitet. Sie sind in einer bedrohlichen Situation in der Liga. Und normalerweise findet man einen solchen Trainer nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Die sind alle irgendwo unter Vertrag. Und jetzt wird er auch noch frei. Also da mussten sie zugreifen.
Würdest du sagen, er ist ein Top-Trainer in Deutschland? Oder anders gefragt, woran erkennst du einen Top-Trainer?
Ich erkenne nicht nur am Erfolg, das ist leider so. Es gibt gute Trainer, die letzten Endes nicht den ganz großen Durchbruch haben und guten Erfolg haben. Das ist die Arbeit mit der Mannschaft, das ist die Art und Weise, wie sie trainieren. Aber es gehört auch dazu, ihre Mannschaften vorzubereiten auf die Spiele, die letzten Endes erfolgreich sein müssen. Das sind dann letzten Endes die Großen einfach.
Aber du hast dir natürlich immer eine Meinung gebildet. Beispielsweise bei Jürgen Klinsmann, da warst du ganz klar.
Ja, das war mir auch, war für mich ein offenes Buch.
Der Klinsmann war immerhin fast schon im Olymp, im deutschen Fußball-Olymp, bei der WM 2006. Aber du hast der Sache nie getraut.
Nein, Fußball-Olymp, wir sind Dritter geworden und die Leute haben vom Sommermärchen gesprochen. Die haben mehr gefeiert, als sie Erfolg gehabt haben.
Immerhin Dritter?
In Deutschland. hat man als Deutscher doch einen anderen Anspruch.
Okay,
nicht?
Dann kam das Spiel gegen Italien und dann war das Ende der Leine.
Ja, das ist auch nicht das gewesen, dass sie in Anführungszeichen nur Dritter gewesen sind. Es ist die Art und Weise, wo ich gedacht habe, das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Er hat zu viel, ich habe diese totalen Motivatoren, die habe ich nicht so gern. Nur auf Motivation zu setzen, die Spieler so anzuheizen und sie zu fordern, das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das verschleißt sich irgendwann.
Der wirkt auch immer ein bisschen hyperaktiv, hat dann bei Bayern, hatte dann irgendwelche Buddhas aufgestellt, wohl als Kontraindikation. Aber da hast du schon von Anfang an gesagt, das kann nicht gut gehen, das geht ins Auge.
Ja, ich glaube, die Buddhas hat er nicht aufgestellt, da hat er sich auch verwahrt, aber man hat ihm das trotzdem unterstellt.
Okay.
Aber ich habe gesehen, dass das wahrscheinlich schief geht, weil seine Art war nicht die richtige für die Bayern und dann ist es auch auseinandergegangen.
Okay, Bayern ist natürlich die große Nummer in Deutschland. Die kriegen alle Spieler in Deutschland, die sie haben wollen, so scheint es mindestens. Und trotzdem, es funktioniert nicht. Es ist, glaube ich, heute schwieriger, in die Bayern-Mannschaft zu kommen, als in die deutsche Nationalmannschaft. Wenn man Miroslav Klose fragen würde, würde er es wahrscheinlich so bestätigen, oder?
Ja, aber sie haben doch Defizite, gehörige Defizite in der Abwehr. Das haben sie nicht gelöst.
Aber wenn sie vorne ein paar Tore mehr schießen würden, mit diesem Sturm, also eben Gomez, Ribery, Robben, Müller, you name it, also the best of the best. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch nur aus Holland und aus Frankreich.
Richtig. Nur es gibt eine alte Fußballweisheit, dass die Erfolge aus der Abwehr resultieren. Es muss eine funktionierende Abwehr sein und wenn man dann solche Stürme hat, dann wird man wahrscheinlich auch ganz großen Erfolg haben. Aber sie haben keine intakte Abwehr. Das hat man jetzt wieder beim Mailand-Spiel gesehen, beim Inter-Spiel gesehen. Vorne vergeben sie auch ganz, ganz viele Chancen. Das ist die ganze Saison über
gegen
so gewesen.
Inter war es ja brutal. Die hätten das dreimal nach Hause schauen können.
Ganz genau. Und von der Sorte gibt es etwa 7, 8 Spiele in der Liga, die sie ähnlich gestaltet haben und auch nicht gewonnen haben.
Wir haben einen Schweizer in der Bundesliga. Wir haben einen Trainer bei deinem ehemaligen Club, Lucien Favre, oder? Oder? Der hat da diese Aufgabe übernommen. Und was meinst du? Kriegt er es noch hin?
Ich schätze ihn sehr. Also ich weiß nicht, ob er so ein Feuerwehrmann ist, der jetzt da so kurz vor Schluss diese da noch retten kann. Aber er ist ein Trainer, der auf längere Zeit sicherlich Erfolg haben wird.
Christian Groß ist immer wieder im Gespräch geblieben, nachdem er ja eine tolle zweite Hälfte in Stuttgart hingelegt hat in der letzten Saison. Dann Pech hatte am Anfang, schlechter Start, hatte auch nicht mehr ganz die gleiche Mannschaft natürlich. Khedira war weg, andere waren weg, etc. Das hast du sehr kritisiert, dass man ihn so kurzfristig da einfach absolviert hat. Aber offenbar ist das die Mentalität in der Bundesliga heutzutage.
Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich weiß, dass Christian Groß ja aus eigener Erfahrung, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist, der alles hat, was ein guter Trainer haben muss. Und diese Entlassung kann man ja überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, gegen Barcelona haben sie ein Spiel ersten 60 Minuten abgeliefert, taktisch abgeliefert, wie ich keine Mannschaft gesehen habe, dass sie fähig war, gegen Barcelona so taktisch aufgestellt zu sein. Das war sein Werk. Und mit ihm hätten sie Geduld haben müssen. Es ist alles nur noch schlechter geworden.
Was hältst du überhaupt jetzt vom deutschen Fußball, um dieses Kapitel hier abzuschließen? Jogi Löw hat verlängert, nachdem er die Qualifikation geschafft hat, im Gegensatz zur Situation in der Schweiz. Man hat nur begeisternde Worte und Kritiken gehört nach der letzten Weltmeisterschaft. Wie siehst du es? Du bist immer ein bisschen ein nüchternerer Typ.
Ja, aber den habe ich von Anfang an richtig gesehen. Hat er auch gesagt, der 2006, das war nicht Klinsmann, das war Jogi Löw im Hintergrund, der die Fäden gezogen hat und er ist für den Erfolg mehr verantwortlich gewesen als Klinsmann. Und ich verfolge ihn sehr genau. Ich kenne ihn auch sehr genau und er ist ein sehr akribischer Arbeiter, versteht sich mit seinen Spielern ganz hervorragend, überlässt nichts dem Zufall. Er ist der richtige Mann für Deutschland.
Wird Deutschland bei der nächsten großen Meisterschaft, der Europameisterschaft, eine bedeutende Rolle spielen können?
Die Deutschen spielen in der Welt wieder eine Rolle. Dafür hat Löw gesorgt. Die Freude an der Nationalmannschaft ist zurückgekommen, auch für die Spieler. Das war nicht immer so. Sie sind manchmal mit Widerwillen zur Nationalmannschaft
gegangen. Ist das so?
Ja, ja, das gab eine Zeit um 2000.
Aber warst du auch dabei?
Nee, zu unserer Zeit, da haben wir stramm gestanden.
Das ja.
Aber 2000 so Holland-Belgien, diese Europameisterschaft, ja. Das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo die Deutschen doch eigentlich zu arrogant waren. Sie haben vergessen, auf ihre Jugend zu setzen und die anderen haben sie rechts und links überholt. Aber das ist längst vorbei und wir sind wieder wer.
Okay, und die Schweizer, sind die immer noch wer? Die Frage wird wahrscheinlich definitiv beantwortet am nächsten Wochenende im Spiel in Sofia gegen Bulgarien. Reden wir doch über die Schweiz und über Ottmar Hitzfeld. Und du bist ja ein Kenner auch des Schweizer Fußballs. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Love Me Tender von Elvis.
Und weshalb Elvis?
Elvis
mit dem hast du nie zusammengespielt.
Er wollte nicht.
Ah, okay.
Nein, ich habe ihn mal besucht in Las Vegas. Auf Einladung von Frank Sinatra und seiner Tochter, bei Hochzeit Tina Sinatra. Und da haben wir Elvis gesehen und das ist einzigartig.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it
ist der Günther Netzer am nächsten Samstag hat das Spiel in Sofia gegen Bulgarien. Vielleicht müssen wir zu Beginn jetzt dieses Teils etwas klären. Ist Ottmar Hitzfeld ein guter Freund von dir?
Nicht so ein guter Freund wie andere.
Ja?
Wir schätzen
du kennst ja eigentlich alle, logisch, und alle möchten dich kennenlernen. Wie eng seid ihr?
Also ich sehe ihn nicht so oft. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, aber das ist in den letzten Jahren überhaupt, in der ganzen Zeit, wo er tätig war, ist es nicht so häufig passiert wie mit anderen.
Weshalb ist das so abgelaufen?
Hat keinen Grund, absolut.
Weil er ist ja hier, du bist hier, eigentlich müsste man denken, jeden zweiten Abend in der Kronhalle, aber da sieht man dich öfters mit Boris Becker.
Ja, das hat sich auch geändert.
Hat sich auch geändert?
Ja.
Und was ist da passiert?
Nein, er wohnt in London jetzt.
Ah, jetzt wohnt er in London, weil dort die Steuern besser sind?
Das weiß ich nicht, ich bin überfragt.
Aber trotzdem, ich frage deshalb, weil Ottmar Hitzfeld war ein Welttrainer, einer, der mehr Erfolge geholt hat als viele andere, als die meisten anderen, und der hat jetzt eine sehr schwierige Aufgabe. Und irgendwie erscheint es mir fast ein bisschen, was soll ich sagen, billig, dass er vor diesem entscheidenden Spiel unbedingt seinen Vertrag verlängern wollte. Was sagst du dazu?
Roger, ich bin nicht über alles informiert. Wenn du das so sagst, muss ich das einfach eins zu eins, muss ich das nehmen.
Ja, die Fakten liegen auf dem Tisch. Wenn er das Spiel verliert, ist die Schweiz raus und er hat seinen Vertrag für die nächsten drei Jahre.
Ja, aber er hätte nicht gekündigt, wenn sie ihn nicht im Vertrag verlängert hätten, oder?
Bei Jogi Löw hat man gewartet und vielleicht hätte man den Vertrag nicht verlängert, wenn man gewusst hätte oder wenn die Fakten bereits klar wären, dass wir da ausgeschieden sind für die nächste große Meisterschaft.
Also für Jogi Löw kann ich sprechen, dass es nicht so gewesen ist. Für den DFB auch. Sie sind von seiner Arbeit hundertprozentig überzeugt, ja. Und das ist ein Mann, der auch zukunftsorientiert gute Arbeit leisten wird und deswegen hätten sie ihn in jedem Fall behalten, auch wenn mal irgendetwas schief geht.
Okay, bleiben wir bei Hitzfeld. Bei Hitzfeld ist nicht alles gut gelaufen in den letzten zwei Jahren. Wenn man das Spanien-Wunder rausnimmt, dann war die Bilanz eigentlich deplorabel.
Ja, er hat nicht diese Erfolge gehabt, die er in seiner Vergangenheit gehabt hat. Da hat er natürlich auch andere Mannschaften gehabt, das muss man eben sehen. Er hat Bayern München gehabt und er hat Dortmund entwickelt. Das waren doch wirklich Mannschaften, die auf internationalem Niveau eine Rolle gespielt haben. Er hat da beigetragen, selbstverständlich. Hier in der Schweiz hat er eine Reihe von sehr, sehr guten Talenten, die aber ihren Weg noch nicht gefunden haben. Die
vor allem nicht in der Nationalmannschaft, weil in ihren Clubs,
ganz genau,
da spielen sie dann zum Teil und zu einem besten Ligen, ja, in England, Italien, ja, in Deutschland, spielen sie wichtige Rollen und dann kommen sie in die Nationalmannschaft und wirken blass. Ist es nicht die Aufgabe eines Trainers, das Beste aus den Leuten rauszuholen? Und das sehe ich dann nicht auf dem Platz.
Ja, das klingt so einfach. Aber der Nationaltrainer hat natürlich eine ganz schwierige Aufgabe, weil wann sieht er die Jungs? Sieht sie höchstens alle 4 bis 6 Wochen, sieht er sie mal, hat sie für 3 Tage zur Verfügung. Jetzt ist es in 2 Länderspielen, ist es ein wenig länger. Aber der hat es natürlich viel, viel schwieriger als ein Vereinstrainer, der jeden Tag an der Form und an der Entwicklung eines Spielers arbeiten kann. Das würde ich nicht so eins zu eins
Ist das möglich, dass es vielleicht Trainer gibt, die gute Clubtrainer sind oder hervorragende Clubtrainer und dann eben als Nationaltrainer nicht reüssieren und umgekehrt? Und dass wir vielleicht so einen Fall hier haben?
Es gibt es in jedem Fall solche Trainer, die tägliche Arbeit mit ihren Spielern brauchen. Deswegen sind sie Vereinstrainer und es gibt Trainer, die in der Nationalmannschaft besser aufgehoben sind, weil sie sagen, diesen täglichen Stress kann ich nicht haben und so weiter. Das ist sicherlich der Fall.
Ich glaube, Ottmar Hitzfeld wollte diesen täglichen Stress nicht mehr haben. Aber in dieser Sendung hat er mir mal mindestens so zwischen den Zeilen angedeutet, die Arbeit als Clubtrainer ist eine professionelle Arbeit und die als Nationaltrainer ist es dann eben nicht, gerade aus den Gründen, die du erwähnt hast.
Das glaube ich nicht, das hat er nie im Leben gesagt.
Er hat es so zwischen den Zeilen.
Nein, wirklich, das ist sehr frei interpretiert.
Nein, weil er gesagt hat, als Clubtrainer konnte ich professionell arbeiten.
Ja. In der Tagesarbeit kann man das natürlich, da hat man alles zur Verfügung, was man braucht. Man kann Dinge einstudieren, die unbedingt notwendig sind, sich einstellen auf den nächsten Mittwoch, auf den nächsten Samstag. Das ist schneller zu reparieren, wenn Fehler passiert sind, da brauchst du in der Nationalmannschaft die nächsten 4 Wochen für.
Aber schauen wir doch mal einen Spieler, an den wir alle immer verfolgen, bei einer Woche für Woche, Derdiok. Der spielt in einer sehr explosiven, einer sehr erfolgreichen deutschen Bundesliga-Mannschaft eine wichtige Rolle. Schießt da Tore beinahe am Laufmeter und in der Nationalmannschaft ist er immer wieder blass.
Ja, also ich habe höchstes Verständnis für sowas, weil ich war ein glänzender Vereinsspieler oder ein lausiger Nationalspieler.
Das macht die Sache nicht besser. Schlimmer macht sie.
Nein, ich habe mich auch dafür gehasst. Aber das gibt es immer wieder. Meine Sache war nicht die Nationalmannschaft, das war in die Sache meines Konkurrenten Wolfgang Overath. Die Nationalmannschaft hat mich nicht so interessiert. Ich will nicht sagen, dass den Derdiok die Nationalmannschaft nicht interessiert, aber es ist ein ganz anderes Spiel, glaube ich, für ihn, mit Leverkusen zu sein oder mit der Nationalmannschaft.
Glaubst du, dass es wichtiger ist, dass er da vielleicht eben doch das Gefühl hat, ich muss mehr geben in jedem Spiel? Das ist der Eindruck, den man als, sag ich mal, also als Beobachter kriegt. Da läuft er einfach schneller, ist einfach fleißiger, während da in der Nationalmannschaft versucht er eben so vielleicht im Netzerstil ein bisschen mit wenig Effort so das höchstmögliche Resultat herauszukriegen.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich ist der Konkurrenzdruck in Leverkusen oder in einer deutschen Spitzenmannschaft sehr, sehr groß. Aber ich würde diesen Jungs bescheinigen, dass sie lieben, für ihr Land zu spielen. Das ist in jedem Fall so, dass sie auch das Beste wollen für ihr Land und dass sie da auch alles vergeben werden. Nur
aber wenn man die letzten Spiele ansieht, kein Spielaufbau, keinen Kombinationsfußball, das Destruktive, das im Spanien-Spiel zum Erfolg geführt hat, ist dann die Spielanlage, die offenbar Hitzfeld den Spieler vorgegeben hat, da kann nichts draus werden.
Mach es dir nicht so einfach. Das sieht denn bei schlechten Spielen einer Fußballmannschaft sieht das halt so aus. Aber ich würde nicht in jedem Fall immer den Trainer für verantwortlich machen. Er hat eine Auswahl zur Verfügung, die zum Teil, da hast du recht, in ihren Vereinen gute Spieler sind. Es ist eine Aufgabe, das zu einem funktionierenden Ganzen zu formen, aber das funktioniert einfach nicht immer. Und ich kann es nicht so sagen. Ich sehe die Schweiz auch leider nicht so oft, dass ich sagen kann, hier, jetzt da muss man ansetzen.
Jetzt kann Benaglio nicht spielen, das war immerhin ein Rückhalt. Er war natürlich nicht mehr in der Form des letzten Jahres, auch nicht bei Wolfsburg. Djourou ist verletzt. Wie siehst du die Chancen für die Schweiz in Sofia? Du hast immerhin noch Lothar Matthäus, den kennst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser.
Ja. Auch keine Erfolgsgeschichte. Ne?
Ja, der hat ein paar der schönsten Tore geschossen. Als Trainer meine ich. Im Trainer. Als Trainer ist nicht eine Erfolgsgeschichte. Ja. Aber als Spieler war der schon außergewöhnlich.
Das ist richtig. Die Lage der Schweiz ist nicht einfach. In Bulgarien zu gewinnen ist möglich, absolut möglich. Und da muss nun wirklich auch an die Spieler, ich glaube nicht, dass an die appelliert werden muss, da nun wirklich über sich hinauszuwachsen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein und Hitzfeld wird dementsprechend auch darauf verweisen. Das ist möglich. Die Position des Trainers grundsätzlich besprochen, es ist nicht so, dass der immer für alles verantwortlich wird. Er ist 50% verantwortlich.
Okay, und wenn die Schweiz jetzt also schon theoretisch oder vielleicht sogar praktisch raus ist aus dieser Qualifikation, muss dann Hitzfeld sofort mit dem Beginn, dem Aufbau einer neuen Mannschaft für 2014 starten?
Naja, man muss auch schauen, welche Möglichkeiten man hat hier in der Schweiz. In Deutschland kann man aus dem Vollen schöpfen. Da gibt es jetzt Gott sei Dank, das hatten die Deutschen auch nicht immer, zwei komplette Mannschaften, die man einsetzen kann, ohne dass da ein großer Wertverlust stattfindet. Dieses hat man in der Schweiz noch nicht.
Hat man nicht, also man hat keinen Özil, der aus dem Nichts kommt und dann bei Real Madrid reüssiert. Das ist ja gewaltig, was da geschieht. Aber man hat einen Gavranovic, der hat, glaube ich, 2-3 Tore geschossen bei Schalke und schon ist er bei uns im Nationalteam.
Berechtigt.
Ja, hast du das Gefühl, der wird reüssiert?
Ich habe einen sehr guten, ich habe ihn auch nicht gekannt und ich habe ihn beobachtet in zwei Spielen, internationalen Spielen sogar und war ziemlich angetan. Das ist das, was die Deutschen auch gemacht haben. Die haben mit den Jungen gearbeitet, die haben auf die gesetzt und dann haben die Alten rausgetan und sagen, da kriegen wir sowieso nichts mehr von, die sind am Ende ihrer Karriere angekommen, also setzen wir lieber auf die Jungen, die rennen wenigstens viel mehr und haben auch mehr.
Okay, hoffen wir auf das Spiel gegen Bulgarien, damit wir dann immer noch die Hoffnung haben, auch wieder wer zu sein, um das aufzunehmen, was du vorhin gesagt hast. Reden wir noch über einen anderen Aspekt des Fußballs, über die FIFA, die findet ja auch irgendwie in unserer Stadt statt. Machen wir zwischendurch Musik. Was ist der nächste Titel?
Born This Way, Lady Gaga.
Also da frage ich nicht, ob du mit der gespielt hast. Das würde Probleme geben im Hause Netz.
Nein, nie gespielt. Aber das ist faszinierend. Das ist eine wunderbare Show, die sie bringt. Und viele Titel gefallen mir.
Okay, also das ist überraschend. Vielleicht zum ersten Mal hier bei Radio 1. Wir spielen sie nämlich nicht. Hier ist Lady Gaga.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's a new way to say, I'm beautiful in my way.
claim. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Hey, I love the love and love that friend would end. We are more than play by eye.
Das ist Lady Gaga, zum ersten Mal, vielleicht auch zum letzten Mal auf dem Sender. Aber bei mir ist der Günther Netzer und er ist natürlich im Herzen immer noch ein Hip-Hopper. Nicht nur ein Grashopper, sondern auch noch ein Hip-Hopper. Reden wir über die FIFA. Da gab es ja einige Kritik, und zwar sehr klare Kritik aus Deutschland. Uli Hoeneß hat sich sehr negativ über Blatter geäußert. Auch Beckenbauer ist ausgetreten. Man hat das Gefühl, dass das, was soll ich sagen, die Omerta, das Kartell des Schweigens, ist irgendwie gebrochen. Es ist offenbar zu viel passiert. Wie siehst du das?
Ja, also Katar als Austragungsort für eine Weltmeisterschaft.
Tiefe Seufzen, ja.
Ja, zu haben, ist natürlich für alle wirklich gewöhnungsbedürftig gewesen.
Um es milde auszudrücken.
Ja, ich bin da manchmal verbindlich, in diesem Fall etwas verbindlicher. Es ist faszinierend zu sehen, ob sie das hinkriegen. Natürlich werden sie es hinkriegen, aber hat sich jeder schon gewundert, das kann man nicht anders sagen.
Gewundert, man hat Indizien gehabt, dass da, wie man das früher schon gesagt hat, dass da viel Geld geflossen ist, und gerade im Zusammenhang mit FIFA und Sportrechten, da wurdest du ja aus professioneller Sicht natürlich auch irgendwie berührt davon, da gab es ja auch schon Prozesse und da gab es schon Beweise, dass da viel Geld geflossen ist. Ist das einfach so, dass zu viel Geld da ist, um diese Korruption zu verhindern?
Es ist allgemein zu viel Geld im Fußball involviert. Das hat nicht zum Besten beigetragen. Das viele Geld hat viele Dinge beeinflusst, die nicht zum Fußball gehören. Aber das ist der Lauf unserer Zeit. Das ist kein typisches Fußballproblem.
Nee, aber beim Fußball, da kommt natürlich das Geld wirklich in Milliardendosen, vor allem in diese FIFA rein. Und die können da relativ mit wenig Aufwand unglaubliche Mengen Geld generieren, oder?
Ja, ich meine, das ist nicht mit wenig Aufwand, das ist auch irgendwo erworben worden. Das muss ich als Rechtehändler ja auch sagen. Das sind die besten Rechte, die besten Sportrechte, die man haben kann, neben den Olympischen Spielen natürlich, selbstverständlich. Und dieses Geld, das ist die einzige Veranstaltung, wo sie Geld generieren, und sie wieder... Kennst du Sepp Blatter, wie der das argumentiert, dass er dieses Geld braucht, um viele Projekte zu unterstützen, die während 4 Jahren...
Ein Projekt heißt bei Sepp Blatter, Sepp Blatter, wie man gehört hat, gibt es ja 50 Millionen Boni für diese, wie heißt das, für eine gemeinnützige Gesellschaft, nein, ein Verein ist es sogar, die an die Funktionäre ausbezahlt wurden. Hast du da auch ein bisschen gestaunt, als du diese Zahlen gehört hast?
Ich höre sie zum ersten Mal, ich weiß.
Ja, was? 50 Millionen haben die, glaube ich, 20 wichtigsten FIFA-Funktionäre in den letzten 2 Jahren an Boni, nicht an Salären. Das ist noch extra, das kommt hinzu, haben sie für sich selbst abgezweigt.
Also muss mir gestatten, dass ich gewisse Dinge auch nicht kommentiere. Gut. Vor allen Dingen, okay. Weil es sind nicht. Und da möchte ich doch bitte
gut, okay.
Schweigen.
Du bist natürlich auch irgendwie Geschäftspartner, möchtest gerne das auch bleiben. Aber trotzdem, Bin Hammann. Das ist der Mann aus Katar, der das offenbar inszeniert hat. Er ist jetzt, man reibt sich die Augen, ist er jetzt Gegenspieler von Blatter. Was läuft denn da ab?
Ja, das hat mich auch sehr verwundert, dass er kandidiert. Es gab da in der letzten Zeit Ungereimtheiten zwischen den beiden. Die waren sehr, sehr gute Freunde.
Klar, Blatter ist mit dem Flieger von Bin Hammann durch ganz Afrika
nicht
geflogen.
Nur deswegen, Roger, um Gottes Willen. Also die haben auch sehr viel für den Fußball getan. Sowohl der eine in Asien als auch Sepp Blatter unstrittig. Natürlich auch die Figur gewesen ist, dem der Fußball ganz viel zu verdanken hat. Man kann nicht immer auf den Mann einschlagen.
Wollen wir auch nicht. Aber trotzdem, das ausgerechnet ausgerechnet nachdem dieses absolute Sensationsergebnis Katar 2022 dann Realität wurde, kommt jetzt der Mann, den man aus den engsten Vertrauten von Blatter gesehen hat, als sein Gegenkandidat. Was ist denn das?
Du hast ja recht, dass du dich wunderst darüber. Ich wundere mich ja auch. Ich werde ihn das nächste Mal fragen. Ich habe keine Erklärung.
Glaubst du, dass Blatter sich jetzt ein bisschen betrogen fühlt von Bin Hammann? Dass er dem das zugeschoben hat, dass er den größten Erfolg, den man sich vorstellen kann, als Sportfunktionär aus einem faktisch nicht existierenden Land, nämlich die Fußballweltmeisterschaft. Und dann kommt er noch als Gegenkandidat und sagt, die FIFA braucht Erneuerung. Es ist genug mit diesem Sepp Blatter.
Nun, du weißt, dass Sepp Blatter, so weißt du genauso wie ich, dass er ein Phänomen ist, der mit vielen Situationen in diesem Fußballleben fertig geworden ist.
Genau.
Und das ist keine unlösbare Aufgabe für ihn, tatsächlich gegen den Bin Hammann zu gewinnen, weil er hat verdammt viel geleistet in den letzten Jahren, auf dem finanziellen Sektor natürlich auch und sportlich, glaube ich, auch, kann man das sagen. Das wird für den Bin Hammann nicht einfach werden.
Aber ist das vielleicht auch nur eine Farce, dass die da was uns spielen, damit kein anderer echter Gegenkandidat gegen Blatter antreten kann, dass das ein Teil eines Deals ist, der eben die Fußballweltmeisterschaft 2022 mit berücksichtigt hat und jetzt eben auch die nächste Wahl des FIFA-Präsidenten?
Nein, ich würde mal sagen, Bin Hammann ist schon kein Kandidat gewesen, aber neben dem Bin Hammann gibt es überhaupt keinen.
Ein Brasilianer, den Teixeira, oder?
Nee, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Nee. Der ist so korrupt. Das ist ja. Das kann man sagen, weil das ist ja gerichtlich festgestellt worden. Aber jetzt überhaupt nochmal Katar. Jetzt haben wir gerade die Formel 1 in Bahrain, wurde abgesagt wegen Unruhen. Wer weiß, was 2022 in Katar sein wird, wenn man jetzt jeden Tag die Zeitung aufschlägt oder Fernsehen schaut, oder?
Ja, aber da wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Also 2022 ist es ruhig in Katar, das steht fest.
Das steht fest. Und es wird auch nicht heiß sein im Sommer und die Weltmeisterschaft wird nicht im Winter stattfinden. Da bist ja du ursächlich daran interessiert, weil es geht eben auch um Rechte. In der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter wäre die eigentlich lukrativer?
Nein.
Nicht?
Nein.
Für die Sportrechte, weil die Leute dann eben länger vor dem Fernseher sitzen?
Das kann auch gar nicht funktionieren.
Kann nicht.
Das ist ja dieser Sportkalender ist ja vergeben. Und im Winter findet Wintersport statt in großem, mit großem Erfolg findet das statt. Und es würde eine enormen Anstrengung bedürfen, diesen Kalender nun abzustimmen auf diese Bedürfnisse der FIFA, tatsächlich das zu machen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren
wird. Aber der Sepp Blatter, den du vorhin so gelobt hast, der hat die Idee aufgebracht.
Ja, ursprünglich ist sie nicht gekommen. Ursprünglich ist sie vom Beckenbauer gekommen. Und dann hat er sich wahrscheinlich damit beschäftigt und hat gesagt, ja, weiß ich auch, dass es zu heiß ist da und das sind keine idealen Bedingungen und wir wollen wenigstens mal überprüfen und hat das sicherlich auch in seine Prüfungen einbezogen. Aber ich glaube, letzten Endes wird es nicht funktionieren.
Sag mal, was hältst du eigentlich von diesen technischen Neuerungen, die im Fußball nicht kommen, die man irgendwie verhindert in der FIFA und dass wir dann immer wieder Tore sehen, die keine waren und umgekehrt?
Ja, das ist in Ordnung.
Das ist in Ordnung?
Nein, das ist in Ordnung, dass man das fordert und ich bin auch dafür, dass man es einführt. Aber das ist das Einzige an Technologien, die ich sehen würde, die
man einführt. Hawkeye, wie im Tennis, oder? Dort weiß man, der Ball ist auf der Linie oder er ist out.
Ja.
Und im Fußball sollte doch der Ball hinter der Linie sein.
Ja, deswegen sollte man eine Torkamera einführen. Dafür bin ich immer gewesen. Ich bin aber gegen eine Technologisierung des Fußballs.
So wie bei Hockey, wo man dann die Spielszene nochmal anschaut
und die Unterbrechungen am laufenden Band. Dazu ist, glaube ich, der Fußball nicht geeignet. Das wäre zu viel Technik. Da würde sich das Fußballspiel verändern. Du kannst den Fußball nicht kaputt machen.
Aber ist es nicht ungerecht, wenn ein Land, Irland, da nicht an die WM kann, weil Henri zweimal den Ball mit der Hand reintut.
Tragisch. Furchtbar.
Ja.
Werden die auch nie vergessen und man bedauert sie auch alle. Aber das ist das Leben um den Fußball. Und man kann das nicht alles, zum Fußball gehören Fehler, menschliche Fehler.
Aber das klingt mir ein bisschen zu lahmer, Jan. Man sollte doch versuchen, auch die Gerechtigkeit und auch die Fortschritte, die die Technik bietet, in allen Bereichen, von der Medizin über Verkehr, sichere Auto. Und der Fußball tut so, als ob er gerade in England erfunden worden wäre.
Tut's nicht, darf es auch nicht tun, weil zum Fußball gehören diese Stammtischgespräche, gehören diese Diskussionen, gehört das, was Wembley war, das Wembley-Tor, da redet man jetzt noch darüber.
Ja klar, damals gab es eben diese Technik noch nicht, aber die Deutschen denken immer noch, sie wären Weltmeister geworden.
Du nimmst mit diesen Technologien, nimmst du die Emotionen aus dem Fußball
raus. Das glaube ich nicht. Also Emotionen hat es noch genügend. Also wenn ich sehe, wie Messi seine Tore schießt, dann freue ich mich lieber daran, als an einem Tor, das keines war.
Ja, aber du erinnerst dich nicht an eine gute Aktion von Messi in den nächsten 10 Jahren. Du erinnerst dich aber seit 30 Jahren oder 40, 45 Jahren an das Wembley-Tor.
Ja, aber gut, das ist so eine Argumentation, ich will da gar nicht weitermachen. Wie wenn man sagt, ich erinnere mich auch nicht an Atomkraftwerke, die funktionieren, sondern die, die eben nicht funktionieren. Das heißt noch lange nicht, dass man das unterstützen sollte.
Aber das geht einen Schritt zu weit, weil das ist ein Fußballspiel. Fußball hat eine andere Bedeutung als diese wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
Okay, reden wir über diese unwichtigen Dinge des Lebens. In Zürich haben wir kein Fußballstadion. Was sagst du dazu als ehemaliger Grasshoppersmann?
Ja, also das hat mich ja wirklich vom Stuhl gehauen, dass das in Frage stand, dass ein so renommierter Club, wo die Stadt ja auch von profitiert hat und wo die Stadt dankbar sein musste, dass es diesen Club über die Jahrzehnte gegeben hat, hat ja viel bedeutet, auch für das Image der Stadt Zürich. Das kann man ja auch ohne weiteres sagen.
Aber offenbar doch nicht, eben. Im Gegensatz zu englischen Städten, deutschen Städten, ist das der Nomenklatur einer Stadt mehr oder weniger piep egal.
Ja, das hat mich eben gewundert und das fand ich auch ein Skandal, dass es so ist. Das darf nicht sein. Wenn der Fußball vielleicht nicht so eine Rolle spielt hier für die Stadtväter. Das ist aber draußen so gewesen. Grasshoppers Zürich hat sich bekannt gemacht in den Jahren und die kennt jeder und dass das durch die Welt geht, dass sie nicht in der Lage sind, die Stadt dem Fußballclub eine Heimat zu geben, das ist äußerst schädlich.
Aber wie ist das möglich gewesen? Als du bei Grasshopper warst, war das wirklich der Club, der Nobelclub in Zürich, da war das Wirtschaftsestablishment dahinter und jetzt haben die Leute, die darüber reden, gehen wir nach Ebenbrücke oder nach Aarau. Ja. Hallo?
Ja.
Wie ist denn das denkbar? Als solch ein Niedergang, und zwar in einer Zeit, in der der Fußball immer eine größere Rolle spielt, eben die Sportrechte teurer werden etc. Und in Zürich wird da einfach abgewrackt.
Ja, das ist nicht einfach so empfunden, aber es ist so, dass der Fußball hier in der Schweiz oder in Zürich nicht die Bedeutung hat wie in anderen Ländern, in anderen Städten.
Geht's uns zu gut einfach?
Ja, das ist so.
Ist das so?
Das habe ich aber schon gesagt, als ich hier in die Schweiz gekommen bin.
Ja.
Als die Spieler, die waren nicht so besessen, wie wir Fußballspieler waren, um alles zu erreichen, um Karriere zu machen. Die haben gesagt, ja, jetzt versuche ich das hier mal Fußball, wenn das nicht geht, dann gehe ich wieder in meinen Beruf. Also
okay.
Die totale Besessenheit hat gefehlt. Das hat sich natürlich längst verändert. Hier gibt es tolle junge Spieler, die diesen Weg machen wollen und die ihn auch geschafft haben.
Eben, bei Schalke, man ging auf Schalke, weil das Einzige war, das von der Zeche abgelenkt hat, oder?
Ja, völlig richtig. Oh. Das ist eine Ersatzreligion, vor allen Dingen im Ruhrpott. Diese Menschen beschäftigen sich die ganze Woche mit dem Fußball, leben damit, man muss dabei sein, sonst kann man nicht mitreden, sonst ist man ein Außenseiter.
Mhm.
Und das ist natürlich ein anderes Leben um den Fußball als hier.
Und ein Fußballstadion ist notwendig, was denkst du vom letzten Grund? Du saßt ja da auch schon drin und hast dir Fußballspiele angeschaut.
Also ich finde es architektonisch schöner als für die Fußballspiele es wirklich ist.
Ja.
Da kommt keine so eine richtige Stimmung auf und das ist kein richtiges Fußballstadion.
Hast du das Gefühl, dass Zürich es noch schaffen wird, ein echtes Fußballstadion zu kriegen, das wir dann beide noch benutzen können? Oder ist da der Zug abgefahren?
Ja, also wenn man das gesehen hat, dieses Theater um den Grasshoppersplatz, dann bezweifle ich das sehr, dass das hier funktioniert. Also ich wüsste nicht, wo diese Initiative herkommen sollte, dass man da jetzt wirklich ein Fußballstadion hat, wo beide zu Hause sind und da der große Fußball losgehen kann.
Und darauf hoffen wir, dass wir doch wieder in einem echten Fußballstadion europäischen Fußball sehen können, FCZ oder Grasshopper gegen Real Madrid oder Bayern München. Da gab es doch auch legendäre Spiele schon und da hoffen wir auf den Fußball und ich hoffe, dass sie sich, das ist jetzt auch ein Gespräch gewesen von zwei Leuten, die wirklich den Fußball lieben und ihn leben. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, Günther. Was ist der letzte Titel?
Grenade von Bruno Mars.
Der heutige Doppelpunkt war ein Hommage an Günter Netzer, der gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Aus diesem Anlass haben wir jetzt wiederholt eine Sendung, die wir am 20. März 2011 ausgestrahlt haben. Am Mikrofon im Verlauf der letzten Stunde, der Roger Schawinski.
Easy come, easy go, that's just how you live, oh, take, take. take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Radio 1, Visite. Das ist Ihre. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.